ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Bach ist eine Beschäftigung fürs Leben. Ein Grund, warum ich immer noch in England lebe, ist die große Liebe zum deutschen Kunstlied. Jetzt versuche ich, alle Erfahrungen des Tages, die Stimmungen mit hineinzunehmen und in die Interpretation zu legen.
Herzlich willkommen. Zu Gast heute im MDR Klassikgespräch ist der Bariton Benjamin Appel. Freue mich sehr.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sie wirken bei der Aufführung der Johannespassion nicht nur an dem Ort, wo das Werk erstmals erklang, nämlich in der Nikolaikirche mit, sondern an diesem Karfreitag jährt sich ja auch das Ereignis zum 300. Mal. Was löst das in Ihnen aus?
Als diese Anfrage kam, hatte ich nicht lange überlegt. Das ist natürlich etwas, wo man sehr, wenn man so sagen darf, stolz drauf sein kann, mitwirken zu können. Es ist etwas ganz Besonderes, in einem Jahreskalender so ein Datum zu haben mit den Thomanen, mit dem Gewandhausorchester an diesem Ort. Das erfüllt einen mit großer Dankbarkeit, dass man da dabei sein darf.
Mhm. Ob die Zuhörer an jenem 7. April 1724 wirklich die musikalische Umsetzung dieser Dramatik, also der Dramatik des Geschehens, verstanden haben, das mag man bezweifeln. Und noch dazu wurden diese beiden Teile der Johannespassion durch eine ellenlange Predigt unterbrochen. Ich glaube, wer da nach 5 Stunden Gottesdienst aus der Nikolaikirche rauskam, der war entweder erbaut oder ermattet.
So war es wahrscheinlich. Gott sei Dank dauert unsere Aufführung nicht ganz so lange und es gibt in diesem Zusammenhang keine Predigt. Und natürlich denke ich mir auch, wie muss es sein? Diese Menschen hatten sich auch sicherlich nie vorstellen können, dass diese Musik 300 Jahre später noch musiziert wird. Und das nicht nur hier in Leipzig, sondern überall auf der Welt. Und das war natürlich auch eine Zeit, wo normalerweise Musik nur im Jetzt gespielt wurde. Also nur zeitgenössische Musik, wenig Musik aus den alten Tagen. Und das ist etwas, was sich natürlich in diesen 300 Jahren auch sehr verändert hat. Und das ist etwas ganz Besonderes.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, diese Musik ist so zeitlos und wird überall gespielt. Stand denn Johann Sebastian Bach auch in Ihrer Zeit bei den Regensburger Domspatzen, wo Sie waren, mit auf dem Programm? Immerhin handelt es sich ja um katholischen Knabenchor.
Bach war ein Teil, ja, vielleicht nicht ganz so stark natürlich wie hier in Leipzig bei den Thomanen, aber wir hatten seine Motetten immer wieder gemacht und mir wurde sehr früh klar als Knabenstimme, dass diese Musik nicht einfach zu singen war. Ich erinnere mich an das erste Konzert, als wir die Motette Der Geist hilft unsere Schwachheit aufgemacht hatten. Meine Chorstimme, die Alt-Zwei-Stimme, fiel nach ein paar Takten raus, wir mussten abbrechen und von vorne beginnen. Also das war mein erster Kontakt im Live-Konzert von Bach und ich hoffe, dass das natürlich hier nicht in Leipzig passieren wird.
Spannend. Was ist denn das Besondere, das Herausforderndere für einen Sänger an Johann Sebastian Bach?
Es ist nicht Musik, die einfach in die Stimme, in das Intellekt greift. Das ist Musik, die Zeit benötigt. Das hat zu tun mit der Harmonik, also wo auch die Stimme immer wieder drinnen liegt zwischen den Orchesterinstrumenten. Das haben natürlich auch die Intervalle, die eine große Aussagekraft haben, worüber man sich auch lange Gedanken machen muss. Das sind die Läufe, das ist die doch bis heute musikalisch oft schwierige Struktur. Bachs Musik ist ein unglaublicher Schatz an beidem. Zum einen ist es wahnsinnig intellektuell, wahnsinnig mathematisch. Auf der anderen Seite, wenn man durch dieses Netz durchblickt, erscheint ein ganz großer Horizont von Emotionen, von Gläubigkeit, von Tiefe, wie sie bei keinem anderen Komponisten zu finden ist. Und manchmal ist dieser Blick durch das Netz etwas einfacher und manchmal ist das Netz etwas kleinmaschiger. Und das ist etwas, was ich, wenn ich mich mit Bach beschäftige, jeden Tag aufs Neue irgendwie ergreifen oder ja, wirklich eine Durchsicht finden muss.
Ist dadurch auch der Wunsch in Ihnen gereift, alles, was Sie jetzt beschrieben haben, ein ganzes Album zusammenzustellen unter dem Titel Bach? Und da subsumieren Sie ja wirklich eine Auswahl an verschiedenen Kantaten, die sich am Zyklus des Kirchenjahres orientiert. Hat es auch damit zu tun?
Sicherlich, Bach ist eine Beschäftigung fürs Leben. Man wird nie müde von, man langweilt sich nicht mit Bach. Und das ist eine lebenslange Beschäftigung und eine Faszination und das war sicherlich mit ein Grund, sich mit seiner Musik dann als Männerstimme, als Solist mit beschäftigen und bis heute ist Bach einfach ein ganz großer Teil in meinem Konzertkalender. Mhm.
Das Album ist 2018 erschienen bei Sony Classical. Und es ist wirklich fundiert und kenntnisreich. Und Sie arbeiten mit Concerto Köln, wenn ich mich erinnere, ohne Dirigenten. Hatten Sie dadurch auch eine größere musikalische Freiheit?
Ja, und eine Verantwortung. Also Freiheit ist ja etwas, was ein zweischneidiges Schwert ist. Es gibt diese Freiheit, aber man muss sie natürlich innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer musikalischen Struktur einhalten. Und das ist etwas, was mich immer sehr beschäftigt als Sänger. Und ich mache sehr viele Liederabende. Und das ist auch die Rolle eines Leadsängers im Konzert. Man ist da auch sein eigener Dirigent. Man muss einen Sinn für Rhythmus entwickeln. Es gibt zum Beispiel auch diese wunderbare Umfrage, wo 10 Dirigenten an der New Yorker Met gefragt wurden, was das Wichtigste ist, dass ein Sänger mitbringen muss. Und es ging da nicht um hohe Töne, um laute Stimmen. 8 Dirigenten von 10 hatten als Antwort gegeben Rhythmus. Also ein Gefühl des Rhythmus muss ein Sänger haben, muss klar in seinem Paket da sein, weil Dirigenten eigentlich keine Zeit haben, wirklich ständig Sänger einzufangen. Und das ist etwas, denke ich, was ich auch versuche in der Ausbildung bei meinen Studenten in London wirklich ihnen mit auf den Weg zu geben, dass sie ein ganz klares Gefühl von Struktur und Rhythmus bekommen.
Sie sagen es gerade, eine Freiheit, aber auch eine Verantwortung. Und gerade als Leadsänger, und Sie sind als Leadsänger international beachtet und anerkannt, Sie treten regelmäßig in der Londoner Wigmore Hall auf. Zuletzt, glaube ich, letztes Jahr im September. Und dieser Auftritt, das kommt einem musikalischen Ritterschlag gleich, dort als Leadsänger aufzutreten. Bei Liederabenden ist es natürlich auch anders als in der Oper, da liegt der Fokus eben auf den einzelnen Sänger. Sie sind ja auch ganz auf sich allein gestellt mit dem, was Sie vermitteln wollen. Und auch der Kontakt zum Publikum, der ist ja viel direkter. Sind diese Herausforderungen gerade, was es für Sie so interessant macht?
Ich denke, dass sich beides bereichert. Das ist auch, warum ich eine Opernproduktion pro Jahr mache. Die Arbeit mit interessanten Regisseuren, mit guten Dirigenten, mit Kollegen, die inspirierend wirken können. Natürlich auch die stimmliche Beschäftigung in der Oper ist teilweise eine etwas andere als im Liederabend. Und dann doch diese Finesse im Liederabend, diese Herausforderung, diese Aufgabe, die man hat als Sänger, sich selbst vorzubereiten. Mit den großen Liedbegleitern hat man vielleicht 1 oder 2 Proben vor einem Liederabend mit einem neuen Programm. Das heißt, ich muss die ganze Arbeit zu Hause alleine bewerkstelligen. Die Freiheit, auch hier wieder Programme zusammenzustellen, die Freiheit der Tempi, man muss im Liederabend...
Sie können in dem Moment entscheiden, nicht wahr?
Ja, absolut. Man muss im Liederabend ständig in jedem Moment Entscheidungen treffen. Es ist eine Reise wie eine Winterreise, wo man wandert und in jedem Moment sich entscheiden muss, ob man links, rechts, geradeaus geht. Und der Weg kann jeden Abend in eine ganz andere Richtung führen. Und das ist etwas, was mich so fasziniert am Liederabend. Abhängig vom Raum, abhängig von der Reaktion vom Publikum, von der Temperatur, vom Geruch im Raum, von der eigenen...
Auch wie man selber kommt, mit welchen Erlebnissen des Tages.
Und das versuche ich in die Aufführung mit hineinzunehmen. Früher hatte ich versucht, das alles abzudrängen, wegzuschieben. Das half mir überhaupt nicht. Jetzt versuche ich das wirklich, alle Erfahrungen des Tages, die Stimmungen mit hineinzunehmen und in die Interpretation zu legen.
Also es färben auch die persönlichen Erfahrungen, die man so im Laufe eines Lebens einsammelt, ab. Oder anders gefragt, muss man selber durch Lebenstäler gehen, um Schubert näher zu kommen?
Ja und nein. Also es gibt ja oft diesen Vorwurf, dass zum Beispiel die Winterreise von älteren Sängern gesungen werden sollte, die einfach mehr Erfahrung im Leben haben. Ich stimme dem nicht ganz überein. Es gibt natürlich sicherlich in der Winterreise auch Momente oder in anderen Liedern Momente, die mir fern sind. Ich habe keine Todessehnsucht zum Beispiel. In diesen Momenten muss ich aus meiner Kiste der Erfahrungen eine Emotion suchen, die mir nahe ist, die vielleicht in der Darstellung beim Publikum ähnlich ankommt. Also das ist auch eine interessante, spannende Arbeit, die ich mit Studenten mache. Sie müssen klare emotionale Vorstellungen haben und das in die Stimme legen. Und der Sänger in dem Moment denkt vielleicht an den Tod der Großmutter und der eine Konzertbesucher denkt an die Trennung von der Ehefrau oder die anderen, die sich gestern in den Finger geschnitten haben. Also das ist auch das Spannende, dass zwischen dem Publikum und den Ausführenden irgendwie eine Welt ist, in der sich ständig irgendwas austauscht, etwas gesendet wird, etwas empfangen wird, aber total individuell jeweils in die eigene Welt hineingenommen wird. Und wenn Sie mich fragen über die Faszination des Liederabends, das ist etwas ganz, ganz Großes, das mich jeden Abend wieder aufs Neue beeindruckt.
Und man sagt ja, Liederabende sind im Vokalbereich die Königsdisziplin und Sie haben quasi beim König des Liedgesangs studiert, nämlich bei Dietrich Fischer-Dieskau. Kam Ihre Liebe für den Liedgesang durch die Arbeit bei Fischer Dieskau oder haben Sie sich ihn als Mentor gewählt, eben weil Sie den Liedgesang so lieben?
Ich denke, das war beides. Zum einen, seit meiner Zeit bei den Regensburger Domspatzen als junge Knabenstimme gab es einen Gesangslehrer, der mich unter seine Fittiche genommen hatte und dem war Lied sehr, sehr wichtig. Also von früher war das irgendwie in mir verpflanzt. Ich hatte dann in München an der Musikhochschule studiert. Als mich einige der Korrepetitoren und Gesangslehrer fragten, was ich denn gerne machen wollen würde, was ich gerne singen wollen würde, wie mein beruflicher Lebensweg aussieht, hatte ich immer gesagt, für mich wäre es am schönsten, Liedersänger zu werden. Und das war etwas zu dieser Zeit, was unvorstellbar war. Es gibt wirklich ja nur eine ganz, ganz kleine Anzahl von Sängern, die nur von Liederabenden leben können. Und das war immer mein Traum. Und obwohl ich immer entmutigt wurde, hatte ich versucht, diesen Weg beharrlich zu gehen. Und ich hatte mich dann beworben bei einem Meisterkurs bei Dietrich Fischer-Dieskau bei der Schubert-Theater in Schwarzenberg und hatte gewusst, dass es nicht immer einfach ist, als Student bei ihm zu singen oder Stunden zu haben, dass er sehr fordernd war und dass er, wenn der Sänger, der Student, die Studentin nicht umsetzen konnte sofort, was er sich vorstellte, dass er auch sofort sein Interesse an diesem Studenten verlor.
Oh, das ist aber gerade in jungen Jahren demotivierend, oder?
Ja, aber er dachte auch, ich brauche nur ein, zweimal das Gleiche sagen, ansonsten bin ich ein Papagei, wenn ich mich ständig wiederholen muss. Und ich hatte mich beworben, man musste 10 Schubert-Lieder vorschlagen, die man mit ihm arbeiten wollen würde. Ich hatte 30 vorgeschlagen. Nach ein paar Wochen kam zurück die Liste, die er sich vorstellte und die Lieder, an denen er mit mir arbeiten will. Und das waren 4 Stücke und diese 4 Lieder waren alle nicht Teil meiner 30 Liederliste. Und so kam ich nach Schwarzenberg und ab diesem Zeitpunkt war er dann unglaublich großzügig und hatte mir angeboten, mit ihm zu arbeiten. Und für knapp 4 Jahre bin ich zu ihm nach Hause in Bayern und nach Berlin und wir hatten regelmäßig mein ganzes Repertoire gemeinsam erarbeitet.
Großartig. Benjamin Appel, Sie haben auch an der Londoner Guildhall School of Drama und Music studiert. Was lernt man dort über deutschen Liedgesang?
Ein Grund, warum ich immer noch in England lebe, ist die große Liebe zum deutschen Kunstlied in England. Es gibt, wie Sie vorher sagten, die Wigmore Hall in London, die circa 60 Liederabende im Jahr organisiert. Das sind Zahlen, es gibt keinen deutschen Veranstalter, der nahe dem kommt. Jedes Festival, auch die Kleinen in England, haben immer eine große Anzahl von Liederabende in ihrem Programm. Das ist etwas, wo wir uns wirklich nachsehnen hier in Deutschland. Und ich betone immer wieder, dass wir uns nicht bewusst sind, was für einen großen Schatz wir mit dem deutschen Kunstlied haben. Das ist etwas, worauf wir stolz sein können, dass einmalig ist. Ich merke das immer mehr. Dieses Jahr geht es nach Korea, nach China, nach Hongkong, nach Singapur, in die verschiedensten Länder, wo es Liederabende gibt. Und das ist einer der ganz, ganz großen Exportschlager Deutschlands seit 250 Jahren. Wo es nicht nur darum geht, um irgendwelche Bauteile in die anderen Länder zu bringen, sondern wirklich auch um deutsche Kultur, um deutsche Geschichte, um 2 Kunstformen, die hier zusammenkommen. Und das ist etwas, wie gesagt, das in London gerade ganz groß geschätzt wird. Das hat sicherlich auch zu tun mit der Emigration während des Zweiten Weltkrieges, ähnlich auch in New York, wo dieses Kunstlied wirklich eine Erinnerung an Zuhause war, an das Gute, was Deutschland hervorgebracht hat. Und das war eine Generation, die das irgendwie auch geschafft hat, anscheinend in die nächste Generation noch hineinzutragen. Es wird nicht einfacher, aber das ist, denke ich, der ganz große Hintergrund auch, dass dieses Kunstlied da eine ganz große friedensstiftende Funktion hatte nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der Liedkomponist Robert Schumann, der notierte in seinem Tagebuch, Töne sind höhere Worte, was ja eigentlich impliziert, dass die Musik über der Sprache steht. Welche Aufgabe kommt Ihnen als Sänger zu, damit der Inhalt eines Textes bei uns Hörern ankommt?
Da bin ich froh, dass Sie Schumann zitiert haben und nicht Goethe, der zum Beispiel ja die Vertonungen von Schubert nicht sehr schätzte, weil er dachte, die Musik erhöht sich über seine Texte. Nein, das ist auch ein, ich erzähle nur über wunderbare Sachen im Liedgesang, warum ich so begeistert von bin, aber das ist auch ein Grund, was mich fasziniert am Liedgesang. Wir haben den Text, das Gedicht. Der Textdichter wurde in einem Moment inspiriert, diesen Text zu schreiben. Ein Komponist las diesen Text, sah diesen Text in Musik und brachte diesen Text in seine eigene Welt. Und oft als Dritter im Bunde, blickt man auf diese beiden und denkt, es ist eine wunderbare Einheit. Ich fühle diese beiden Pole irgendwie verbunden. Manchmal hat man den Eindruck...
Bei jedem Komponisten?
Nein, nicht. Mhm. Und selbst bei den gleichen Komponisten und Textdichter, nehmen wir Schumann und Heine, manchmal denkt man, sie verstehen sich beide gleich. Manchmal hat man den Eindruck, Schumann hatte vielleicht nicht ganz verstanden Heines Ironie und hat es in ein Liebeslied verwandelt. Da gibt es diese Geschichte von dem Lied »Du bist wie eine Blume«. Wir wissen nicht, ob es wirklich wahr ist. Schumann entwickelte es in ein wunderbares Liebeslied. Heine dachte anscheinend über ein Schwein, als er diesen Text geschrieben hatte. Und dann kommt dieses dritte Element dazu. Ich als Ausführender, ich stelle mir das oft vor als Dreieck. Und irgendwo bewegt man sich ständig in diesem Dreieck und dieser Punkt bewegt sich immer in irgendeine Richtung, aber entfernt sich von einem oder zwei. Also man entwickelt sich ständig, man bewegt sich ständig in diesem Dreieck.
Das jongliert immer,
genau.
Ja. Mhm.
Und das kann auch immer wieder anders ausfallen. Und das finde ich das Spannende auch im Liederabend.
Jetzt haben wir ja wirklich über das Lied gesprochen. Eigentlich ist es ja heute nicht mehr nur so, dass man eine wunderbare Stimme haben muss, sondern man muss ja auch verstehen, sich zu vermarkten. Und Sie haben in einem Interview mir mal gesagt, dass lediglich 20% aufs Üben fallen und der Rest auf Büroarbeit. Das klingt erstmal so für Außenstehende ernüchternd.
Es ist ernüchternd. Das hat sich bis heute nicht verändert. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, es wird immer umfangreicher. Wenn man immer Sängerinnen und Sänger oder Musiker grundsätzlich mit den Generationen zuvor vergleicht, was natürlich gültig ist, auf der anderen Seite hat sich die Welt so verändert und ich durfte ein eigenes Programm auf der BBC machen, was es bedeutet, ein Sänger oder ein Liedersänger im 21. Jahrhundert zu sein. Und das hat sich sehr verändert. Es hat sich verändert, wie man Programme zusammenstellt, wie flexibel man sein muss. Die Reisebedingungen haben sich verändert. Veranstalter zahlen nur noch ein, zwei Nächte in Hotels, wenn man nach Asien oder Amerika reist. Nicht mehr diese Woche zuvor, wo man sich ausrasten kann. Es gibt Festivals oder Veranstalter, die ganz spezielle Programme nur für sie zusammengestellt haben wollen. Also diese Art von Tourneen im Liederabendbereich, wo man einfach 5 oder 10 Winterreisen oder gemischte Programme singt, die gibt's nicht mehr. Man muss wahnsinnig flexibel sein. Es gibt natürlich diesen ganzen Bereich soziale Medien. Wir müssen teilweise inzwischen auch viel mehr selbst einwirken auf Kartenverkäufe. Also die Veranstalter setzen da ganz große Erwartungen in uns, dass wir Werbevideos machen, dass wir unsere Seiten für sie zur Verfügung stellen, dass sie das auch vermarkten können. Und natürlich wird die öffentliche Unterstützung leider immer weniger. Das heißt, der Druck auf die Veranstalter und demnach auch auf die Ausführenden wird immer höher. Die Künstler, die einfach ein- oder zweimal nicht verkaufen, werden einfach nicht mehr eingeladen. Also da ruht ganz viel Last und Druck natürlich auf die Künstlerinnen und Künstler, gerade auch auf die Jungen. Und das ist etwas, mit dem man auch leben muss. Und
das ist wichtig, dass Sie das mal ansprechen.
Aber es ist trotzdem der schönste Beruf der Welt.
Aber dennoch haben Sie sich zunächst für ein Betriebswirtschaftsstudium entschieden und das auch absolviert. Nun kann man ja, was Sie gerade erzählt haben, betriebswirtschaftlich einiges auf den jetzigen Beruf auch übertragen. Also zumindest habe ich das in den letzten Sätzen so rausgehört. Greifen Sie dann auch mit Ihrem Wissen in Vertragsverhandlungen ein?
Also Gott sei Dank gibt es noch einen Manager dazwischen, der sich grundsätzlich um diese Sachen zu kümmern hat. Aber ja, ich denke, ich lese Verträge anders. Ich denke, was ich bis heute sehr schätze, dass ich diesen Weg zuerst begangen bin, ist die Tagesbeschäftigung und sich strukturiert an den Schreibtisch zu setzen und strukturiert zu arbeiten. Strukturiert einen Tag zu verbringen, genau zu wissen, wie lange Übungssessions, was zu tun ist. Gerade wenn man so viel reist, man muss ja an das denken, an das Hotel oder wie man vom Hotel wieder zum Flughafen kommt und wann Proben sind und ob diese Noten im Koffer sind und welche Anzüge ich in welchem Koffer, auf welchen Stationen ich zwischenlagere. Und das sind alles so Sachen, die natürlich zusätzlich dazukommen.
Und das sieht man immer nicht. Man sitzt im Publikum da und sieht den Sänger und den Pianisten auf der Bühne und das, was Sie jetzt erzählen, das sieht man ja alles nicht.
Ja. Und natürlich, jeder Konzertbesucher hat das Recht auf ein gutes Konzert, aber manchmal ist es auch so, dass man als Sänger oder als Musiker einfach auch Tage erlebt oder Stress hat, dass die Menschen nicht wissen im Publikum, vielleicht auch nicht wissen sollen. Aber das ist etwas, was natürlich, wie Sie sagen, das weiß man nicht, was in jedem vorgeht. das ist etwas, wo ich manchmal ans Publikum appelliere, dass wir alle irgendwie zumindest versuchen, das Beste daraus zu machen.
Und auch ein bisschen nachsichtiger zu sein.
Manchmal. Grundsätzlich sind die Menschen alle freundlich und nett.
Benjamin Appel, nun haben Sie, was die Guildhall School betrifft, die Seiten gewechselt, denn Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, Sie unterrichten dort. Ich sag mal so, Sie sind noch relativ jung, also Ihre Ausbildung liegt noch gar nicht so weit zurück. Haben Sie da vielleicht auch ein anderes Mitgefühl, Verständnis für Herangehensweisen Ihrer Studentinnen und Studenten?
Die Art meines Unterrichtens ist, denke ich, anders, als ich es zumindest während meiner Zeit empfunden habe. Mein Unterrichten, ja, fokussiert sich natürlich auf Technik und Interpretation, aber wesentlich für mich ist es auch, jemanden zu haben im Studium, der mich ermutigt und, also ich spreche jetzt aus Sicht des Studenten, der mich ermutigt und der mir meine Stärken aufweist. Was ich während meines Studiums empfand, ist, man bekommt so viel Input von verschiedenen Korrepetitoren, von Coaches, vom Gesangslehrer, auch vom Publikum. Viele Leute meinen es gut, jungen Sängerinnen und Sängern nach dem Konzert ihre Meinung kundzutun, aber oft geht es in ganz verschiedene Richtungen. Und als ganz junger Sänger muss ich gestehen, kennt man sich irgendwann nicht mehr aus. Deswegen ist es wichtig für mich als Lehrer, den Studenten klarzumachen, was sind ihre Stärken. Nicht nur immer die Schwächen zu kritisieren und aufzubauen auf diese Stärke und diese Stärken zu erhöhen, um wirklich auch Individualismus zu schaffen. Dass sie wirklich wissen, was ihre großen Verkaufspunkte, wenn man so sagen will, wieder in Betriebswirtschaft, was ihr eigenständiges Merkmal ist, wo sie die Möglichkeit haben, auch in den Markt hineinzukommen. Und wenn es ganz bestimmtes Repertoire ist oder wenn das eine gewisse Art zu singen ist, dann soll man damit leben und nicht zu versuchen, auf einen Einheitsgang zu kommen oder zu versuchen, genauso zu klingen wie der erfolgreiche Sänger vor 20 Jahren. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges, weil ich denke, nur so hat jeder individuell eine Chance in diesem doch sehr umkämpften Markt.
Man lernt beim Unterrichten ja auch viel über sich und für sich.
Was ich sehr spannend finde, gerade im Gesangsunterricht, es geht ja um ein Instrument, das wir nicht sehen. Weder der Schüler noch der Lehrer. Das heißt, es ist ganz schwierig, sich da auszudrücken. Man kann es alles natürlich erklären, physikalisch, man kann physiognomisch darüber sprechen. Aber letztendlich geht es ja auch ganz viel um ein körperliches Gefühl, das sehr individuell empfunden wird. Und was ich spannend finde in der Arbeit mit Studentinnen und Studenten, ist von außen rauf zu blicken, zu versuchen, etwas in Worte zu fassen und zu sehen, wie der Student diese Worte auffasst. Und manchmal klappt es, da ist eine Verbindung da und manchmal klappt es nicht. Und dann versucht man einfach, den gleichen Inhalt anders darzustellen, anders in Worte zu fassen und vielleicht von einem anderen Blickwinkel darauf zu kommen. Und irgendwann kommt der Moment, wo sich der Knoten vielleicht löst. Und das finde ich das Spannende. Also auch psychologisch mit Menschen umzugehen, die richtigen Worte zu finden, es richtig zu verpacken, vielleicht über Umwege zu einem Resultat zu kommen und das finde ich, wo ich für mich wahnsinnig viel mitnehmen kann, auch im Umgang mit ganz normalen Menschen im privaten Leben.
MDR Klassik.